Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Aufpasser, Hochschulen wollen Online-Klausuren mit Überwachungssoftware möglich machen. Schummeltest, die automatische Klausurüberwachung zwischen Grundrechten und Überlistung. Sprachlos, App-Anbieter für mobile Geräte reagieren nur mangelhaft auf Datenschutzanfragen. Cash-Probleme, Low-Cost-Geldautomaten weisen erhebliche Sicherheitsmängel auf. Und das digitale Logbuch, Zombie-Liebe.
Die Corona-Pandemie hat auch den Bildungsbereich fest im Griff. Während Schulen mit aller Kraft geöffnet bleiben sollen, setzen Hochschulen zunehmend auf Fernlehre. Das allerdings stellt sie auch vor große Herausforderungen, zum Beispiel bei den Klausuren. Wie kann deren ordnungsgemäßer Verlauf denn überhaupt sichergestellt werden? Für eine ganze Reihe von Hochschulen heißt die Lösung Online mit Aufpasser. Sie setzen spezielle Systeme ein, die die Studierenden bei der Klausur überwachen. Erlaubt ist das explizit in Nordrhein-Westfalen und Bayern per Verordnung, aber auch Berlin bereitet eine entsprechende Anweisung des Senates vor. Die Studierenden müssen sich also eine Überwachungssoftware auf ihren Computer installieren, deren Konformität mit dem Datenschutz und den Grundregeln der IT-Sicherheit auf jeden Fall zu hinterfragen ist. Jan Rehm, ist denn eigentlich die fernüberwachte Online-Klausur die einzige Möglichkeit für eine internetgestützte Prüfung?
Nein, natürlich nicht. Sie könnten ja eine sogenannte Open-Book-Klausur durchführen. Bei der dürfen Sie als Studierender jegliche Materialien nutzen, inklusive der Online-Suche. Sie müssen halt zeigen, dass Sie das Thema verstanden haben. Oder Sie führen die Klausur ganz einfach ganz ohne Überwachung durch, dann zeigen Sie volles Vertrauen in Ihre Studierenden, was aber eher die Ausnahme sein dürfte. Es gibt die Möglichkeit, einfach überwacht das Ganze durchzuführen, zum Beispiel über eine Online-Konferenzsoftware, wo dann Ton und Video einfach nur dem Aufpasser gezeigt wird. Oder eben voll überwacht über ganz spezielle Lösungen. Und die haben es in sich, denn nach uns vorliegenden Informationen nutzen diese Lösung weitreichende Überwachung, zum Beispiel per Browser-Plugin. Gesammelt wird da das Kamerabild, der Ton, offene Browser-Tabs, Fenster, andere Anwendungen, Bildschirminhalt, Zwischenablage, Standort, laufende Prozesse und einiges mehr, wobei wir uns nach Lektüre der Browser-Schnittstellenbeschreibung nicht so ganz sicher sind, ob denn wirklich all diese Informationen überhaupt auf diese Weise erhoben werden können. Sicher ist jedoch, es wird umfassend überwacht und zumindest einigen Studierenden und einigen Universitätsmitarbeitern missfällt das massiv. Zudem ist eine solche Überwachung unter Aspekten der Systemintegrität, des Datenschutzes und natürlich der Privatsphäre zumindest diskussionswürdig.
Ja, und deshalb haben wir Betroffene und Datenschützer dazu befragt, wie es bei solchen Lösungen um eben den Datenschutz steht und ob sie mit der EU-Datenschutzgrundverordnung überhaupt vereinbar sind.
Man ist in den virtuellen Raum gekommen und dann ist man gebeten worden, seinen Personalausweis bereitzuhalten und den einmal in die Webcam zu halten. Dann wurden irgendwie so 5 Aufnahmen von einem selber mit dem Personalausweis aufgenommen. Dann musste man noch einmal eine Vereinbarung unterzeichnen, dass man diese Klausur jetzt tatsächlich selber ablegt.
Leonard Wolf ist Student an einer deutschen Fernhochschule. In diesem Jahr hat er erstmals eine Klausur online geschrieben. Die Überwachung dabei durch eine spezielle Software war ihm ziemlich unangenehm.
Und dann kam man an den Punkt, wo ich dann auch schon merkte, dass ich mich damit eigentlich gar nicht mal so wohlfühle, wo man seine Prüfungsumgebung zeigen musste.
Besonders unangenehm an diesem Online-Aufseher, Proctoring genannt, ist, dass die aufgezeichneten Daten je nach Software in weltweiten Clouds landen und dort auch verarbeitet werden. So setzt beispielsweise die automatische Betrugserkennung auf Bild- und Tonanalysen, die in verteilten Rechenzentren ausgeführt werden. Doch zumindest für in der EU eingesetzte Lösungen versichern die Anbieter, die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten und keinerlei Daten außerhalb europäischer Rechenzentren zu verarbeiten oder zu speichern. Thomas Fetsch ist Area Manager Deutschland für die Aufsichtslösung Proctorio. Zwar würde sein Unternehmen mit Microsoft Azure auf einem US-amerikanischen Cloud-Anbieter setzen, aber man habe umfassende Vorkehrungen für den Schutz der Daten getroffen und würde nur Rechenzentren innerhalb der EU nutzen.
Alle Daten sind von vornherein komplett Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, der Schlüssel für die Daten, die zu jeder Zeit verschlüsselt sind, auch wenn sie erhoben werden, werden sie sofort verschlüsselt und entsprechend auf einer Cloud-Infrastruktur bei Microsoft Azure abgelegt. Aber wir wissen zu keinem Zeitpunkt, wer die betreffende Person ist.
Es werde lediglich eine ID pro Studentin oder Student erzeugt. Dadurch könnten die Daten ausschließlich über das eingesetzte Lernmanagementsystem der Hochschule abgerufen werden. Dieser Ansatz sei mit der DSGVO vereinbar, meint der bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz Thomas Petri. Allerdings nur so lange die Überwachung im Rahmen der bayerischen Fernprüfungserprobungsverordnung bleibe. Nicht erlaubt ist in Bayern aber beispielsweise das umfassende Filmen der Umgebung von Studierenden. Auch dürfen die aufgezeichneten Daten nicht ins Nicht-EU-Ausland übermittelt werden. Und sie dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es technisch unbedingt nötig ist. Auch die automatisierte Überwachung ist nicht zulässig. Das muss in Bayern das Hochschulpersonal selbst übernehmen, wobei die Software Überwachende durchaus warnen darf.
Der Punkt ist, wird das Persönlichkeitsrecht bei dieser Form, die jetzt vorgesehen ist, wird das Persönlichkeitsrecht der Studierenden hinreichend beachtet? Und da denke ich schon, dass die Verordnung doch im Wesentlichen das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen respektiert.
Und doch regt sich Widerstand gegen die Überwachungslösungen. Beispiel Kanada. Dort forscht Ian Linkletter an der University of British Columbia zu Lerntechnologien. Er sieht Proctoring-Software äußerst kritisch, weil sie oft intransparent arbeite. Deshalb nennt er sie akademische Überwachungssoftware. Besonders die Lösung Proctorio untersuchte er kritisch. Dafür teilte er seiner Meinung nach öffentlich zugängliche Materialien des Herstellers unter anderem in sozialen Netzen. Der hat nun Klage erhoben.
Es ist nicht nur eine Klage gegen die Beteiligung der Öffentlichkeit. Es ist eine Klage gegen die Wissenschaft und der besonderen Freiheiten, die sie haben sollte. Zum Beispiel einen kritischen Diskurs zu führen und die Art und Weise zu hinterfragen, wie wir Dinge tun.
Proctorio allerdings sieht das anders. Zitat:
Wir haben Maßnahmen ergriffen, um unser geistiges Eigentum zu verteidigen und um unsere Partnerinstitutionen und Studenten, die unsere Plattform weltweit nutzen, zu schützen.
Linkletter habe vertrauliche Informationen weitergegeben. Das gefährde das Unternehmen, die nutzenden Hochschulen und ihre Studierenden.
Da wird also mit harten Bandagen gekämpft. Jan, eine Software, die durch Transparenz in ihrer IT-Sicherheit geschwächt wird. Wie ernst zu nehmen ist die?
Ja, das ist eine sehr alte Frage in der Softwarewelt. Das Konzept nennt sich ganz einfach Security through Obscurity, also übersetzt Sicherheit durch Unklarheit. Und es ist eines der am meisten gescholtenen Konzepte, das muss man wirklich so sagen. Und es hat sich schon oft als unwirksam erwiesen, spätestens nämlich immer in dem Moment, wo jemand die Unklarheiten auflösen konnte. Das könnte auch der Lösung der genannten Firma passieren, denn die Software wird derzeit als Plugin für den Browser Chrome vertrieben. Und diese Plugins lassen sich mit überschaubarem Aufwand reverse engineeren, das heißt, man kann also den ursprünglichen Quellcode sichtbar machen.
Und dann könnte man ihn auch hacken?
Ja, natürlich. Nur ob das notwendig ist überhaupt, um die Software zu überlisten, das sei mal dahingestellt. Denn Studierende der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft haben eine dieser Überwachungslösungen ausprobiert und dabei zahlreiche Möglichkeiten entdeckt, die Überwachung zu manipulieren und auszutricksen. Ja, und so war es ihnen zum Beispiel möglich, vorgefertigte Textbausteine über eine kurze Tastenkombination einzufügen, ohne dass es die Software gemerkt hat. Noch eleganter ist die Lösung, die Überwachungssoftware einfach in eine virtuelle Maschine stecken, dort ausführen. Das konnte diese Überwachungssoftware nicht erkennen und der Studierende hatte freie Hand.
Hacking ist das eine, nicht jeder Studierende wird das können. Das andere ist ja die IT-Sicherheit solcher Lösungen. Wie steht es darum?
Ja, diesbezüglich erklärt uns der Sprecher von Proctorio, dass sowohl die Software wie auch die Server regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen seitens unabhängiger Gutachter unterzogen werden. Und ein solcher Report liegt uns auch vor und dementsprechend halte ich die Aussage für glaubwürdig. Und ich halte auch die grundsätzliche IT-Sicherheit durchaus für gegeben. Jedoch ist die Installation einer solchen Software natürlich nie ohne Risiko. Denn auch wenn die Verordnung für Fernprüfung der Überwachung enge Grenzen setzen, sind die grundsätzlichen Funktionen in der Software ja weiter enthalten. Im Fall von Proctorio und vergleichbarer Lösung muss ich also als Studierender meiner Hochschule und dem Hersteller entsprechend vertrauen, dass wirklich nur das erfasst wird, was erfasst werden darf.
Online-Klausuren und wie sie per Software überwacht werden sollen, darüber sprach ich mit Jan Rehm. Vielen Dank. Ja, erinnern wir uns an das Gefühl des Studenten Leonard Wolf, der ja eben berichtete, wie unangenehm es ihm war, der Software seine persönlichen Räumlichkeiten zeigen zu müssen. Der Zwang dazu machte einem wahrscheinlich sofort klar, wie übergriffig Softwareprodukte in die Privatsphäre eindringen können. Bei Apps, die man sich dagegen freiwillig zum Beispiel auf dem Smartphone installiert, da geht das oft unter, weil der Nutzen oder der Spaß im Vordergrund stehen und weniger die Risiken. Schon der Blick auf die tatsächlich erhobenen und gespeicherten Daten, der könnte einem da die Augen öffnen. Und diese Transparenz steht jedem Nutzer per Datenschutzgrundverordnung zu. Doch wer tatsächlich Auskunft über die gespeicherten Daten haben will, der erlebt bei vielen der App-Anbieter sein blaues Wunder. Ein Team von Wissenschaftlern der Uni Bayreuth, der Uni Hamburg und der TU Berlin hat das über Jahre hinweg systematisch bei über 200 Anbietern gemacht. Und Jakob Kröger habe ich gefragt, was die Forscher dabei herausfinden wollten.
Nach EU-Datenschutzgesetz haben NutzerInnen ja ein Recht auf Zugang zu den persönlichen Informationen, die Unternehmen über sie speichern. Das können zum Beispiel demografische Daten, Standortdaten, Gesundheitsdaten oder auch private Notizen sein, die von mobilen Apps gespeichert werden. Auch wenn wir von diesem Auskunftsrecht in unserem Alltag nicht viel Gebrauch machen, ist das ein sehr wichtiges Recht. Denn ohne die Einhaltung von diesem Recht können andere Datenschutzrechte gar nicht erst in Anspruch genommen werden. Denn wenn ich nicht weiß, wer was über mich gespeichert hat, kann ich zum Beispiel auch nicht gezielt die Korrektur oder die Löschung bestimmter Daten beantragen.
Sie haben ja über 220 App-Anbieter getestet, indem Sie dort User-Profile angelegt haben und dann eben halt auf dieses Recht auf Auskunft der gespeicherten Daten abgestellt haben. Wie waren die Antworten dieser App-Anbieter?
Ja, kurz gesagt, die Ergebnisse waren ziemlich beunruhigend. Und tatsächlich ist es so, dass wir bei den meisten der untersuchten Apps Defizite und teils auch schwerwiegende Gesetzesverstöße festgestellt haben. So, erstmal hat circa ein Fünftel der Anbieter auf unsere Anfrage überhaupt nicht reagiert. Und von den Antworten, die wir erhalten haben, sind viele komplett unbrauchbar. Zum Beispiel, weil die Daten unverständlich strukturiert waren oder weil sich übermittelte Dateien und Links nicht öffnen lassen haben. Dann gab es oft auch Kommunikationsprobleme, Sprachbarrieren und auch Sicherheitslücken. Beispielsweise ist bedenklich, dass 3/4 der Anbieter die Identität des Antragstellers nicht überprüft haben. Außerdem wurden die Daten teilweise in unverschlüsselten E-Mails verschickt, was beides aus Datenschutzsicht absolut nicht in Ordnung ist. Und ein Anbieter hat uns sogar aus Versehen Zugang zu persönlichen Daten einer anderen Person geschickt. Was wir auch noch dokumentieren konnten, sind viele unwahre und absurde Aussagen in den Antworten, wie zum Beispiel, dass Datenauskünfte nur für Premium-Nutzer möglich sind oder dass unser User-Account längst nicht mehr existiert, obwohl wir uns noch immer einloggen konnten. Und wir haben übrigens auch getestet, wie App-Anbieter auf andere Anfragen reagieren, zum Beispiel von einer Person, die die App auf ihrem eigenen YouTube-Channel bewerben möchte. Und hier, wo es also um die eigenen Interessen der Anbieter ging, war die Antwortrate deutlich höher.
Kann man zusammenfassen, dass die Antworten größtenteils nicht den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung entsprachen?
Definitiv, ja.
Kann man denn auch feststellen, dass es Unterschiede gibt, je nachdem, woher zum Beispiel die App-Anbieter kommen, aus welchen Ländern sie kommen, dass man zum Beispiel sagt, außerhalb der Europäischen Union, wenn dort der Hauptsitz des Unternehmens ist, dass es dann schlechter oder besser war?
Ja, regionale Unterschiede gab es schon. Also wir hatten in unserer Stichprobe auch App-Anbieter aus anderen EU-Staaten und aus Nicht-EU-Staaten. Und im Vergleich haben die Anbieter aus Deutschland überdurchschnittlich gut abgeschnitten, wenn auch absolut gesehen immer noch sehr schlecht. Und am allerschlechtesten haben die Anbieter aus Nicht-EU-Staaten abgeschnitten, was aber wegen der häufig lascheren Datenschutzgesetze außerhalb der EU nicht wirklich überraschend ist. Und es gab eine interessante Ausnahme, und zwar haben die Anbieter aus Deutschland besonders selten die Identität des Antragstellers überprüft, bevor sie persönliche Daten rausgegeben haben.
Sie haben diese Untersuchungen ja über mehrere Jahre geführt, richtig?
Ja, also unsere Studie ging über 4 Jahre mit 3 Durchläufen und die waren in 2015, 2018 und 2019. Und kurz nach dem 2. Durchlauf, also im Mai 2018, ist ja die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Und bei dem letzten Durchlauf Ende 2019, also mehr als 1 Jahr nach Inkrafttreten der DSGVO, hätten wir eigentlich eine Verbesserung im Verhalten der App-Anbieter erwartet. Vor allem, weil das Thema Datenschutz in den Medien sehr präsent war und weil die Strafen für Datenschutzverstöße durch die DSGVO deutlich angehoben worden sind.
Und, sind sie besser geworden?
Nee, wir haben da tatsächlich genau das Gegenteil beobachtet. Und zwar, dass die Situation sich seit Inkrafttreten der DSGVO sogar deutlich verschlechtert hat. Die Rate von akzeptablen Antworten, die wir hatten, ist von 53% in 2018, also noch vor der DSGVO, was natürlich auch schon ziemlich niedrig ist, auf nur noch 41% in 2019 gesunken. Und die Gründe hierfür sind uns nicht klar, da können wir nur drüber spekulieren. Eine mögliche Erklärung, die wir sehen, ist, dass die Datenschutzbehörden sichtbar überlastet sind und es da eben vorne und hinten an Ressourcen fehlt, um die bestehenden Gesetze effektiv durchzusetzen, wodurch natürlich auch der Anreiz zur Einhaltung der DSGVO schrumpft.
Das wollte ich gerade sagen. Ich meine, nicht die Datenschutzbehörden sind ja dafür zuständig, dass die Auflagen bzw. die Anforderungen des Gesetzes erfüllt werden, sondern die Anbieter sind ja verpflichtet, die gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen. Ist das ein strukturelles Problem der Branche?
Also was wir definitiv sagen können, ist, dass in dieser Branche anscheinend oder offensichtlich keine Best Practices etabliert sind für die Beantwortung solcher Anfragen. Man muss natürlich auch sehen, dass Unternehmen immer ihren eigenen Interessen auch verpflichtet sind oder denen folgen. Und da fehlt es dann wahrscheinlich, wenn die Datenschutzbehörden offensichtlich überfordert sind und das dann auch in den Medien sichtbar ist, an Motivation, sich an die bestehenden Gesetze zu halten.
Mangelhaftes Auskunftsverhalten von App-Anbietern, darüber sprach ich mit Jakob Kröger vom Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Stellen Sie sich vor, da steht zum Beispiel am Bahnhof oder im Einkaufszentrum jemand vor einem Geldautomaten, tippt auf dem Tastenfeld herum und kaum später spuckt der Automat Scheine aus. Nicht nur 100 Euro oder 200 Euro, sondern alles, was in diesem Geldautomaten steckt. Das war sicher kein normaler Kunde, sondern jemand, der den Jackpot geknackt hat. Jackpotting ist nämlich eine Methode, Geldautomaten zu hacken. Vor einem Jahr beherrschte sie die Schlagzeilen und Automatenhersteller sowie Banken versprachen, rasch Abhilfe zu schaffen, für mehr Sicherheit zu sorgen. Peter Welchering hat sich erkundigt, ob das geklappt hat.
Sie geben Ihre Karte ein. Dann passiert etwas Magisches und Bargeld kommt. So ein Geldautomat ist in erster Linie ja auch nur eine Art Tresor mit einigen Löchern. Der Geldautomat hat zwei Bereiche. Der obere Bereich ist etwas weniger sicher als der untere Bereich, in dem das Bargeld liegt. Im oberen Bereich sind der Kartenschlitz, das Tastenfeld, der Hauptprozessor und die Netzwerkschnittstellen.
Der amerikanische Sicherheitsspezialist Trey Keown hat sich die beiden Komponenten von Geldautomaten über mehrere Monate genauer angeschaut. Und tatsächlich hat sich in Sachen Sicherheit einiges getan, findet er. So sind Wartungsschnittstellen an Geldautomaten nicht mehr so leicht zugänglich wie noch vor einigen Jahren. Geldautomaten in Banken sind etwas sicherer geworden, Geldautomaten in Einkaufszentren hingegen nicht. Den Grund dafür beschreibt Trey Keown so.
In der Geldautomatenbranche gibt es zwei große Marktsegmente. Das erste ist der Handel, also Ladenstraßen oder Einkaufszentren. Und das zweite ist der Finanzbereich. Im Handel achtet man stärker auf die Kosten. Im Finanzsektor geht es mehr um Sicherheit. Diese Geldautomaten sind größer und eigentlich nur in Banken zu finden. Die meisten Geräte laufen unter dem Betriebssystem Windows und es gibt eine Reihe von Herstellern.
Im Bankenbereich werden die Geldautomaten zunehmend auf Windows 10 umgestellt. Im sogenannten Verkaufsbereich, also in Einkaufszentren, Geschäftsstraßen und auf Bahnhöfen und Flughäfen, stehen noch oft Geldautomaten, die unter Windows CE 6 laufen. Für solche Geldautomaten wird im Darknet sogar eine Jackpotting-Software für knapp $5000 verkauft, die Sicherheitslücken im Betriebssystem ausnutzt, um an den Bargeldbestand des Automaten zu kommen. Diese CE-Sicherheitslücken gibt es bei Windows 10 nicht mehr. Unabhängig vom Betriebssystem machen den Sicherheitsexperten Hardware-Schnittstellen und die spezifische Firmware der Geldautomaten Sorge. So ist nämlich immer noch ein digitaler Bankraub möglich. Sicherheitsexpertin Brenda So.
Es ist ein 10-poliger Standardstecker. Mit ein paar Tricks kann man sich dort als zugelassene Testschaltung beim Geldautomaten andocken.
Anschließend verwenden wir einen sogenannten Debugger, um eine Schnittstelle zum Geldautomaten herzustellen. Und der nächste Schritt ist dann, den Flash-Speicher auszulesen, um an die Betriebssoftware des Geldautomaten zu kommen.
Wer die Firmware eines Geldautomaten verändert, kann dafür sorgen, dass ein Geldautomat, egal ob im Einkaufszentrum oder in einer Bank, mit wenigen Befehlen dazu veranlasst wird, sein Geld auszuwerfen. An die Firmware gelangen Angreifer zum Beispiel über die Fernwartungseinrichtung. Die arbeitet inzwischen zwar immerhin mit Verschlüsselung und über geheim gehaltene Ports, aber auch das lässt sich knacken. Brenda So und ihre Kollegen brauchten dafür 3 Computerprogramme und etwas Zeit. Nach 2 Wochen stand der digitale Angriff auf Geldautomaten eines bestimmten Herstellers. Um auch andere Geldautomaten knacken zu können, haben Brenda So und Kollegen sich die Datenkommunikation der Automaten genauer angeschaut. Wie kommen die Fernwartungsbefehle eigentlich auf den Rechner des Geldautomaten?
Das Problem trat zu jenem Zeitpunkt auf, als ein Datenpäckchen mit dem Befehl für die Fernwartung empfangen wurde. Was also ist schiefgelaufen? Nun, es stellt sich heraus, dass es sich im Grunde genommen um einen Pufferüberlauf in der Funktion handelt, die das Fernwartungsdatenpäckchen empfangen hat.
Also eine ziemlich klassische Sicherheitslücke. Brenda So und Trey Keown haben noch weitere Schwachstellen ausfindig gemacht. Die Finanzindustrie braucht für die Geldautomaten ein ganzheitliches Sicherheitskonzept. Daran fehlt es aber noch immer.
Über die Sicherheit von Geldautomaten berichtete Peter Welchering.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 2324.
Langsam taucht sein Totenschädel aus dem Hintergrundbild auf. Erwin, rufe ich, alter Zombie, kommt, trink ein mit. Erwin ist das Stück Bordsoftware, das sich in meinem PC eingenistet hat. Und wenn ich abends mit dem Rotwein vorm Rechner sitze, dann kommt er immer vorbei und will was ab. Erwin ist der versoffenste Zombie, den man sich vorstellen kann. Aber heute sagt er nein. Was los, Erwin? Wer trinkt, wird einsam, sagt er. Und ich will nicht mehr einsam sein. Ich hab mich verliebt. Wow. Ja, fährt er fort. Das Clustern mit dir ist so schön. Wir wollen unsere Source Codes mergen und viele kleine Bots klonen. Und die werden dann spammen, minen und ganz niedliche DDoS-Attacken fahren. Wer ist denn die Glückliche, frag ich. Eine leichte Röte legt sich über sein fahles Gesicht. Die schönste Untote im ganzen Netz, antwortet er. Grünes Gesicht, die Wangen elegant eingefallen, ihre sinnlichen pechschwarzen Lippen formen ein allerliebstes O und ihre Augen sind stets vor Empathie ganz weit geöffnet. Edward Munch, der Schrei, tipp ich. Das war falsch. Erwin wird böse. Du immer mit deinem angelesenen Wikipedia-Halbwissen, raunst er. Du bist ein zombiefeindlicher alter weißer Mann. Immer machst du Witze auf meine Kosten. Dabei gibt's mich überhaupt nicht. Dein System ist botfrei. Du hast mich nur erfunden, um mich zum virtuellen Spiegelserver für dich rotweingekühltes Legacy-System zu machen. Leb wohl. Ich geh zum Momo in die Cloud. Seine knochige Miene hält sich wieder auf. Er breitet seine skelettierten Arme aus, jauchzt, der Untod ist schön und lässt sich rücklings in sein verstecktes Verzeichnis fallen. Von dort her höre ich ihn noch singen. Die Liebe ist eine Cybermacht. Ich schenke mir noch ein Glas ein. Eigentlich hat er ja recht, Erwin. Nüchtern besehen.
Digitales Logbuch. Name
Killer Achim.
File closed.
Die EU möchte, dass Internetfirmen ihre Algorithmen offenlegen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Kommissionsvizepräsidentin Margarete Vestager sagte gestern, es müsse klar ersichtlich sein, auf welcher Basis die Online-Plattformen ihren Nutzern Inhalte empfehlen. Diese Empfehlungssysteme würden, Zitat, zutiefst beeinflussen, was wir über die Welt wissen. Soziale Netzwerke und Suchmaschinen nutzen Algorithmen, um auszuwählen, welche Inhalte sie ihren Nutzern anzeigen. Laut der Kommissarin sollen sie künftig gegenüber Nutzern und Regulierungsbehörden offenlegen müssen, wie diese Systeme funktionieren. Das geplante EU-Gesetz für digitale Dienste werde diese Pflicht festschreiben.
Fast alle Tech-Riesen steigern in der Corona-Krise ihren Gewinn.
Verglichen mit dem Vorjahr verdreifachte Amazon im vergangenen Quartal seinen Gewinn auf über 6 Milliarden Dollar. Grund waren eine höhere Nachfrage beim Onlinehandel und das Cloud-Geschäft. Die Google-Mutter Alphabet steigerte ihren Gewinn um knapp 60% auf über 11 Milliarden Dollar. Facebook erwirtschaftete einen Gewinn von knapp 8 Milliarden Dollar, ein Plus von fast 30%. Zu Beginn der Pandemie hatten Analysten vermutet, das Werbegeschäft Facebooks könnte leiden, weil es von kleinen Unternehmen abhänge, die von der Pandemie getroffen wurden. Das ist nicht eingetreten.
Das Robert-Koch-Institut ist erneut zum Ziel einer Cyberattacke geworden.
Am Mittwoch fluteten Angreifer die Webseite des RKI mit Anfragen. Dieser sogenannte DDoS-Angriff habe zu einer vollständigen Auslastung der RKI-Server geführt, sagte das Innenministerium. Die Webseite war zeitweise nicht verfügbar und die Bekanntgabe der Corona-Daten verzögerte sich.
Ermittler haben illegale Handelsgruppen im Messenger-Dienst Telegram aufgedeckt.
Es geht um 9 Chatgruppen mit insgesamt 8000 Mitgliedern. Dort sei mit Drogen, gefälschten Dokumenten und gestohlenen Daten gehandelt worden. Die Ermittler haben die Kommunikation der Gruppen am Donnerstag sichergestellt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Es werde gegen 28 Beschuldigte ermittelt. Sie sollen Administratoren von Gruppen oder Verkäufer illegaler Waren gewesen sein. Insgesamt haben die Ermittler 30 Objekte durchsucht und neben Datenträgern auch Drogen, Waffen und Bargeld sichergestellt.
Frankreichs Präsident will Online-Netzwerke zum raschen Löschen terroristischer Inhalte zwingen.
Macron sagte am Mittwoch, dass die Europäische Union so schnell wie möglich reagieren und die Verhandlungen zu dem Thema abschließen müsse. Eine entsprechende Initiative der EU liegt seit 2018 auf dem Tisch. Sie würde Netzwerke wie Facebook oder Twitter zwingen, terroristische Propaganda binnen einer Stunde nach Aufforderung der Behörden zu entfernen. Die Verhandlungen dauern allerdings seitdem an. Die Plattformen fürchten um die Meinungsfreiheit in ihren Netzwerken. Macron bezeichnete die Inhalte angesichts der Terrorbedrohung als großes Sicherheitsproblem.
Das Bundeskartellamt hat sich dem Amazon-Geschäftsgebaren rund um Apple-Produkte angenommen.
Das erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mund gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Konkret gehe es um eine Praxis, bei der Amazon beim Verkauf bestimmter Markenprodukte alle Händler bis auf den Hersteller ausschließt. So sei seit Anfang 2019 der Verkauf von Apple-Produkten auf dem deutschen Amazon-Marktplatz nur noch autorisierten Apple-Händlern sowie Amazon selbst erlaubt. Beim Kartellamt laufe in der Sache derzeit ein sogenanntes Verwaltungsverfahren. Man wolle klären, ob und wie weit Amazon mit Markenherstellern zulasten von Drittanbietern kooperiert, sagte Mund.
Die US-Regierung hat einen weiteren Rückschlag im Kampf gegen die Video-App TikTok erlitten.
Eine Richterin im Bundesstaat Pennsylvania hat einer einstweiligen Verfügung stattgegeben. Damit blockierte sie eine Verordnung der Regierung, die einen Download-Stopp für die Video-App ab Mitte November bedeuten würde. Die Lage bleibt insgesamt unklar.
Sternzeit, 31. Oktober, der Sternenhimmel im November. Im kommenden Monat stellt das Firmament allmählich auf Winter um. Die Länge des lichten Tages beträgt in der Mitte Deutschlands Ende November nur noch knapp 8,5 Stunden. Doch noch immer zeigt sich das mächtige Sommerdreieck im Südwesten, das erst nach 21 Uhr untergeht. In den frühen Abendstunden leuchten das Herbstviereck des Pegasus und die Kette der Andromeda am Südhimmel. Unterhalb der beiden strahlt unübersehbar der Mars. Er stand gerade in der besten Stellung des Jahres und ist noch immer das dominierende Gestirn der Nacht. Am 25. und 26. November leistet der Mond dem roten Planeten Mars Gesellschaft. Schon am 19. steht die zunehmende Mondsichel bei Jupiter und Saturn. Jupiter läuft im November immer weiter auf Saturn zu. Kurz vor Weihnachten überholt er dann den Ringplaneten. Nur alle 20 Jahre stehen die beiden größten Planeten des Sonnensystems so eng beieinander. Mitte November sind für knapp 2 Wochen alle 5 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten am Himmel auszumachen. Dann gesellt sich Merkur zur hellen Venus. Am Morgen des 12. und 13. November bilden die dünne Mondsichel, Venus und Merkur ein hübsches Trio tief am Osthimmel. Dicht daneben funkelt auch noch Spiker, der Hauptstern der Jungfrau. In der Morgendämmerung prangt der mächtige Löwe hoch im Süden, begleitet von Bootes und Jungfrau. Zudem steht der große Wagen fast im Zenit. Damit macht der Himmel jetzt schon klar, dass nach dem Winter auch wieder ein Frühling kommt.
Soweit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.